Vis-à-vis.
Hallo Herr Professor Waldhoff, schön, dass Sie da sind.
Gerne.
Wir haben es hier zwischen uns liegen. Es ist nur ein relativ schmales Buch, aber eins, das eine Wucht hat. Im Jurastudium steht es ja gleich zu Beginn auf dem Lehrplan. Wie begeistern Sie denn diese jungen Studierenden, die da vor Ihnen sitzen, für das Grundgesetz?
Also das Grundgesetz ist ja ein Text und für Texte jemanden zu begeistern, der jetzt nicht Literaturwissenschaft studiert, ist gar nicht so einfach. Aber beim Grundgesetz gelingt das, glaube ich, doch ganz gut, indem man einfach die Anwendung des Grundgesetzes erklärt. Es geht immer um konkrete Fälle. Und da muss man sagen, jetzt im 75-jährigen Jubiläumsjahr gibt es eigentlich mehr Anwendungsfälle denn je. Von wehrhafter Demokratie über Wahlrechtsreform und alle möglichen anderen Sachen. Und das führt dazu, dass die Studienanfänger eigentlich sofort von der ersten Stunde an merken, dass das relevant ist, dass sich eben unser Staat, die Bundesrepublik, an diesem Grundgesetz ausrichtet und ausrichten muss, dass sich die Bürgerinnen und Bürger darauf berufen können und dass das nicht nur irgendwie abstrakt ist, sondern dass es ganz konkrete Anwendungssituationen, Fälle gibt, wo das Grundgesetz dann die zentrale Rolle spielt.
Und damit haben Sie die schon?
Damit habe ich zumindest erstmal Interesse, denn ich meine, in den etwas unruhigen Zeiten jetzt in der Gegenwart hier im Mai 2024, wenn es dann darum geht, kann eventuell die AfD verboten werden oder was darf der Verfassungsschutz beobachten oder nicht beobachten? Das sind ja Fragen, für die sich auch Studienanfänger normalerweise interessieren. Und dann habe ich die sofort auch in einer Diskussion.
Jetzt sind Studierende das eine, die mit einem gewissen Vorinteresse kommen. Die viel größere Herausforderung sind wahrscheinlich wir anderen alle, der große Rest der Bevölkerung, die wir eben nicht Jura studieren. Wir sollten uns ja aber auch fürs Grundgesetz interessieren und das so ein bisschen verstehen. Oder sagen Sie, nee, reicht eigentlich, wenn das die Juristen können?
Nein, also die konkrete Anwendung machen natürlich dann die Juristen. Das ist in Deutschland immer so bei Gesetzen. Aber es wäre eigentlich gut und wichtig, und da sehe ich auch durchaus Defizite, dass das Grundgesetz insgesamt bekannter, insgesamt populärer und insgesamt auch wirklich tiefer akzeptiert wäre. Sie werden, wenn Sie eine Umfrage machen, kaum Leute finden, die das Grundgesetz pauschal ablehnen. Aber sobald man nachfragt, ob Sie überhaupt etwas wissen, um was es da geht, oder meinetwegen einen Artikel benennen können oder so etwas, sieht es oft schon leider sehr düster aus. Das heißt, wir haben ein Vermittlungsproblem mit unserer Verfassung, also mit dem Grundgesetz in breiteren Bevölkerungskreisen.
Wie kriegt man das gelöst?
Ich würde vielleicht mal einen Blick in die USA werfen. Dort ist die Verfassung ja sehr viel älter. Die stammt von 1787, was auch Probleme birgt. Aber sie ist insgesamt viel populärer. Also fast jeder Amerikaner kennt aus dem Schulunterricht die Founding Fathers. Also die Männer, Frauen waren damals noch nicht beteiligt, die die Verfassung geschaffen haben. Die sind populär. Es gibt ein Musical über Hamilton, eines der bekanntesten Musicals überhaupt in den USA. Das heißt, es gibt eine breite Kultur, eine breite Verfassungskultur, die ich in Deutschland so nicht sehe. Ich war mal in Philadelphia zu einer Konferenz und dort gibt es das Museum. In Philadelphia ist 1787 die US-Verfassung ausgearbeitet worden. Und dort gibt es ein Museum, man kann den historischen Saal besichtigen, in einem kreisrunden Auditorium deklamieren professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler die berühmte Präambel, den berühmten Vorspruch der US-Verfassung, We the People. Und das ist einfach faszinierend. Sowas gibt es in Deutschland nicht.
Die Founding Fathers sind in den USA sehr bekannt. Das ist bei den Leuten, die das Grundgesetz gemacht haben, in Deutschland eben nicht so. Lassen Sie uns da mal genau drauf gucken. Entstanden ist es vor, feiern wir, 75 Jahren, 1949, verfasst vom Parlamentarischen Rat in Bonn. Wer war denn dieser Parlamentarische Rat und warum trugen dort alle bis auf 4 Anzug und Krawatte?
Also 4 Frauen waren Mitglieder des Parlamentarischen Rates, die seit einigen Jahren, ist auch ein bisschen ambivalent, immer als die Mütter des Grundgesetzes bezeichnet werden. Die Mitglieder wurden damals von den Landtagen beschickt. Die Länder, die Bundesländer hatten sich schon früher reorganisiert, sie hatten sich Verfassungen gegeben, es hatten demokratische Wahlen zu Parlamenten, also zu Landtagen, Abgeordnetenhäusern und so weiter stattgefunden. Und die haben die Mitglieder des Parlamentarischen Rates, eben 65 an der Zahl, darunter 4 Frauen, nach Bonn geschickt, um innerhalb weniger Monate das Grundgesetz auszuarbeiten. Wenn man auch Jurastudenten fragen würde, nennen Sie mal Mitglieder, dann würde da sehr schnell Schweigen einsetzen oder Stottern kommen oder so etwas.
Ich höre da ein gewisses Bedauern raus.
Ja, ich habe ja das US-Beispiel benannt. Das ist beeindruckend. Also ich war natürlich an Verfassungen immer interessierter. Ich war schwer beeindruckt und bin ganz bereichert davongezogen.
Jetzt waren alle Mitglieder des Parlamentarischen Rates, ich habe mir das mal angeguckt, egal ob Männer oder Frauen, Anfang, Mitte 50. Jetzt könnte man sagen, okay, Angeberwissen, aber das tut wirklich was zur Sache. Warum?
Das lag daran, dass im Parlamentarischen Rat praktisch keine aus dem Nationalsozialismus belastete Mitglieder waren. Die Hitlerherrschaft, die NS-Herrschaft war eine Herrschaft der Jungen. Also die führenden NS-Funktionäre waren unglaublich jung und die fielen natürlich jetzt für die Verfassungsgebung, für den Aufbau der Bundesrepublik aus guten Gründen aus, sodass man im Grunde auf die Generation aus der Weimarer Republik zurückgreifen musste. Theodor Heuss war Reichstagsabgeordneter, Konrad Adenauer war preußischer Staatsrat und Oberbürgermeister in Köln. Die wurden alle 1933 abgesetzt, überwinterten, emigrierten teilweise, waren auf jeden Fall im Hinblick auf den Nationalsozialismus völlig unbelastet. Und das ist der Grund dafür, dass das Durchschnittsalter im Parlamentarischen Rat relativ hoch war.
Und was hat die alle gemeinsam verbunden? Was hat die angetrieben?
Sie hat zumeist angetrieben, dass sie eine Abwehrhaltung gegen den Nationalsozialismus hatten und dass sie aus der Weimarer Tradition wirklich auch Demokraten waren. Das vereinte sie und jetzt, wenn man von den beiden kommunistischen Abgeordneten mal absieht, eben auch das wirkliche Bemühen, eine demokratische Verfassungsordnung zu schaffen.
Was finden Sie denn, haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes besonders gut gemacht? Sprich, an welche Stelle im Grundgesetz muss ich blättern, um an Ihre Lieblingsstelle zu kommen?
Also ob das meine Lieblingsstelle ist, lasse ich mal offen, aber die bekannteste und wahrscheinlich auch wichtigste Stelle ist in der Tat der erste Artikel, der Artikel 1. Und dort heißt es in Absatz 1, Satz 1, die Juristen zitieren das immer genau, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist sozusagen ein Programmsatz, der alles schon mal in einem ganz kurzen Satz zusammenfasst, was dann kommt und wie man dieses Grundgesetz lesen muss. Und was man über die Entstehungsgeschichte dann wissen sollte, dass nämlich die absolute Negierung der Menschenwürde, der Würde jedes einzelnen Menschen als Person in den 12 Jahren der NS-Herrschaft mit Füßen getreten wurde. Und es war völlig klar, dass man mit so einem programmatischen Satz an der Spitze der Verfassung starten würde. Das gibt sozusagen den Ton für das ganze Grundgesetz vor. Überhaupt die Tatsache, dass man diese Grundrechte, die ja den Bürger, die Bürgerinnen und Bürger schützen sollen, an den Anfang stellte, war schon eine Innovation. Denn in der Vorgängerverfassung des Grundgesetzes, der Weimarer Reichsverfassung von 1919, die eine volle demokratische Verfassung, eigentlich eine gute Verfassung war, standen die Grundrechte am Schluss. Es begann mit dem, was die Juristen als Staatsorganisation bezeichnen. Also welche Staatsorgane erfüllen welche Aufgaben, wie funktioniert die Gesetzgebung und diese ganzen Fragen, die ja auch wichtig sind. Das haben die Väter und Mütter im Parlamentarischen Rat umgedreht und sie haben die Grundrechte an den Anfang gestellt und bei den Grundrechten ein neues Grundrecht, das es in dieser Textform bisher nicht gab. Es ist eine echte deutsche Innovation der Jahre 1948-49, eben der absolute Schutz der Menschenwürde an den Anfang des Ganzen gestellt.
Jetzt ist unser Grundgesetz ja mehr als ein Gesetz. Die Verfasser stapelten trotzdem im Titel tief und das mit Bedacht. Warum?
Man verzichtete auf den eigentlich näherliegenden Begriff Verfassung und nahm einen allerdings in der deutschen Tradition durchaus vorhandenen Begriff Grundgesetz, weil die Väter und Mütter 1948-49 das zunächst als Provisorium betrachtet haben. Die große Frage im Hintergrund, das große Problem im Hintergrund war die sich verfestigende deutsche Teilung nach 1945. Und die meisten Bedenken von Mitgliedern des Parlamentarischen Rates gegen diese Verfassungsgebung bestanden eigentlich darin, dass man damit die Teilung vertiefen würde. Zumal ja in der sich formierenden DDR auch gerade eine Verfassungsgebung anlief, sodass relativ offensichtlich wurde, dass sich jetzt zwei deutsche Staaten ausbildeten. Und da gab es im Grunde die größten Sorgen. Und deshalb ist der Text ursprünglich auch sehr knapp gewesen. Die Weimarer Reichsverfassung war viel ausführlicher. Da stand viel mehr drin, weil das von Anfang an eine Vollverfassung sein sollte.
Deshalb also ein wirklich schmales Büchlein.
Genau, 146 Artikel, wobei durch die vielen Verfassungsänderungen ehrlich gesagt die Textmenge sich verdoppelt hat. Nicht die Artikelzahl, aber die Wortzahl ist doppelt so groß wie 1949. Das muss man auch sehen. Und man dachte, es sei ein Provisorium oder viele dachten das. Und das Grundgesetz war aber von Anfang an eine Vollverfassung. Es steht alles drin, was eine vollständige Verfassung haben muss. Und das Grundgesetz ist dann sozusagen in den Status einer vollen Verfassung hineingewachsen.
Ein Provisorium, das ewig hält. Mit dem Grundgesetz ist es also vielleicht doch so ein bisschen wie mit Umzugskisten, die man einfach nicht mehr sieht, je länger man die nicht ausgeräumt hat. Oder haben wir uns daran gewöhnt?
Das Grundgesetz hat sich ja eindeutig bewährt. Das sagen sowohl die Fachleute, die Verfassungsrechtler, als auch der ganz überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn es ein Provisorium war, ja, dann werden die Umzugskisten vielleicht zu Möbelstücken. Wenn 75 Jahre eine Umzugskiste herumsteht, ist das vielleicht schon ein Tisch oder eine Sitzgelegenheit oder Ähnliches. Und Verfassungen tauscht man nur aus in Krisensituationen. Es muss ein Constitutional Moment, so sagen die Amerikaner, da sein. Also eine Situation, dass eine neue Verfassung sinnvoll ist. Und das ist beim Grundgesetz Gott sei Dank nicht der Fall.
Wobei einige schon sagen, es wäre 1990 sinnvoll gewesen, da was Gemeinsames zu machen. Aber
das war der einzige Zeitpunkt in der 75-jährigen Geschichte, wo man ernsthaft darüber nachgedacht hat und auch darüber nachdenken musste, ob man die Wiedervereinigung nicht anders konstruiert, nämlich durch eine gemeinsame gesamte neue Verfassungsgebung. Man muss aber sagen, dass der Weg, der gewählt wurde, im Grundgesetz eine Möglichkeit von mehreren war. Und ich kann es aus Sicht der damaligen Politiker verstehen, dass man diesen sicheren Weg gewählt hat, weil ja die Gefahr bestand, dass sich das außenpolitische Zeitfenster, in dem die Wiedervereinigung überhaupt nur möglich war, wieder schließen würde. Das wäre der einzig denkbare Zeitpunkt gewesen, wo man über eine wirklich neue Verfassung hätte nachdenken können.
Und das hat man auch getan. Und warum es trotzdem 1990 bei der Wiedervereinigung zwar einige Versuche, aber am Ende eben doch keine neue gemeinsame Verfassung gegeben hat, auch das besprechen wir diese Woche noch. Für heute bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, Professor Christian Waldhoff. War ein interessanter Geburtstagsplausch mit Ihnen, auch so ganz ohne Kuchen.
Ja, das Grundgesetz lohnt sich immer zu feiern.
Danke Ihnen und danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Tschüss und gern bis morgen bei Vis-à-vis.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.